Moin, moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Heute mal am Samstagmorgen, also ein richtiges Moin, Moin, liegt daran, dass ich ein paar Tage weg war und wir es dann vorher nicht mal geschafft haben. Jetzt mit der Vorschau Dresden gegen Werder Bremen. Tja, Scoop, du hast natürlich deinen ominösen Zettel dabei, den Spickzettel der Nation, wie ich ihn nenne. Jetzt sehr interessant, natürlich jetzt auch mal hier samstags morgens, wenn schon ein paar Spiele gemacht wurden. Ich fange jetzt gleich mal mit einem anderen Thema an. Jörn Regensburg, die machen sich ganz gut da an der Tabellenspitze, oder? Wie siehst du das? Haben jetzt schon 17 Punkte, ist also nicht schlecht.
Also moin User, moin Sepp am Samstagmorgen. Also ganz ehrlich, war ich überrascht und 17 Punkte ist schon mal eine Hausnummer, sage ich jetzt mal so. Da ist Werder erstmal 6 Punkte von entfernt, sage ich mal, ne? Und du musst erstmal die 3 Punkte morgen in Dresden holen, damit du wenigstens 3 Punkte hinter Jan Regensburg bist. Also Hut ab. Ich glaube, diese Mannschaft, nach der Winterpause muss man abwarten, wie Jan Regensburg startet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Mannschaft bis Ende der Saison auf jeden Fall oben mitmischen wird. Also die wird nicht auf Platz 10 oder 12 wieder abtauchen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn sie weiter und die enge Spiele gewinnen sie auch. Bei engen Spielen holen sie die Punkte. Ja, Hut ab, was da für Arbeit geleistet wird. Oder ist ja ein kleiner, ich will nicht sagen Dorfverein, Regensburg ist schon eine größere Stadt, aber ist ja so auf der Fußballlandkarte nicht gerade das Highlight, sage ich jetzt mal so. Verdammt gute Arbeit, die sie da machen mit dem Ex-Bremer, ne, mit dem Beste, der gestern wieder ein Tor geschossen hat, habe ich gelesen gerade. Auf jeden Fall, also sehr, sehr gute Arbeit, muss wohl auch ein sehr bodenständiger und guter Trainer sein, der das da macht. Also Respekt vor Regensburg und Heidenheim auch gewonnen, ne? Muss ich auch nochmal sagen. Die sind jetzt, glaube ich, schon 16 Punkte. Nee.
15 Punkte haben die
jetzt. 15, genau, Entschuldigung, 15 Punkte. Also die machen ihre Sache auch gut. Ich komme nochmal auf Werder, weil wir haben ja hier ein Werder-Fangespräch hier. Wenn wir 3 Punkte holen in Dresden, aber auch 1 Punkt hinter Heidenheim. Also die mausern sich alle, ne? Also ist, um auf unseren Lieblingsverein, auf dem besten Verein der Welt, am geilsten Verein der Welt zu sprechen, es müssen morgen 3 Punkte her, sonst wird das schon mal ein bisschen weiter weg vom Aufstieg. Und wie gesagt, nach Dresden kommt Heidenheim, über die Mannschaft sprechen wir gerade, und dann Darmstadt. Also es wird Zeit, dass wir Punkte holen, Sepp.
Ja, genau. Wir hatten das ja schon mal gesagt. Ich glaube, wir hatten schon gesagt, so 2er-Schnitt oder irgendwas bei 60 Punkten. Einer der User hatte nochmal reingeschrieben beim letzten Mal, ich meine 28 nach der Hinrunde. Mhm. Wenn man das verdoppelt, wäre man bei 56. Das wird dann schon auch, boah, das ist machbar, aber halt schon auch ein bisschen knapp. Aber wie du gesagt hast, wir müssen dringend punkten. Dynamo Dresden steht jetzt vor der Tür, haben natürlich jetzt in letzter Zeit auch ein paar Spiele verloren. Bevor wir jetzt da reingehen, noch ein paar andere Themen im Schnelldurchgang quasi für euch, ja, am frühen Morgen. Einmal das Thema natürlich immer Toprak, der jetzt auch weiterhin verletzt ist. Das heißt, hier zieht sich das wie die letzten Saisons auch irgendwie wieder, ja, über Wochen hin, so eine Thematik, eine Wadenverletzung oder so. Also bis der jetzt wieder kommt, ich rechne jetzt auch gegen Heidenheim ehrlich gesagt schon nicht mehr mit ihm, weil da ist ja Länderspielpause danach, dann könnte er sich so ein bisschen auskurieren. Muss man einfach mal schauen, wie es da weitergeht. Dann Thema Abwehr, sind da auch noch zwei interessante Storys. Einmal Lukas May, der gegebenenfalls sein Bruderduell haben könnte am Sonntag gegen seinen Bruder, der Kapitän von Dynamo Dresden ist. Auch sehr interessant, der hat alle Butter bei die Fische Antworten, wo man sich zwischen den Vereinen entscheidet, immer für Dynamo Dresden sich entschieden. Also auch schon mal fraglich, ob der überhaupt hier spielen sollte, wenn der großer Dynamo-Fan ist. Aber nein, Scherz beiseite, das ist, die Familie kommt da halt wohl aus der Region oder aus der Stadt, und der Vater war auch im Aufsichtsrat längere Zeit tätig. Und bei Friedl gibt es noch eine interessante Information. Nach diesem Wechseldesaster hat jetzt auch die Agentur gewechselt. Also das ist auch ganz interessant. Und ja, also von daher gibt es da einige Sachen. Noch für alle Fans, glaube ich, relevantes Thema 2G und 3G. Diesmal halt nicht die Handynetze, die Qualitäten, sondern Werder Bremen will auch oder wird auch auf 2G umstellen. Heißt nur, geimpft oder Genesene dürfen ins Stadion. Ja, also ist halt auch wieder eine interessante Konstellation. Einmal ist es so, Werder könnte dadurch halt die volle Anzahl an Plätzen verkaufen, was sicherlich sehr lukrativ ist. Man hat ja damit gerechnet, dass man das erst ab der Rückrunde macht. Das heißt, jedes Spiel, was wir jetzt noch bis Dezember, jedes Heimspiel mit der vollen Kapazität einfahren, könnte vielleicht ich sage jetzt mal 400.000, 500.000 Euro noch mehr einbringen. Und man hatte jetzt schon kalkuliert, dass man knapp 1 Million plus machen würde diese Saison. Also das wäre jetzt quasi volles Stadion in der Rückrunde.
Entschuldigung, Sepp, da falle ich dir mal sofort ins Wort. Das kann auch nur für mich persönlich das einzige Argument sein, warum sie das machen. Die 2G-Regel machen sie nur, damit sie ein volles Stadion haben wollen. Weil ich weiß jetzt genau, Frankfurt zum Beispiel, heute ein Kumpel von mir fährt heute zum Frankfurt-Spiel, die haben noch eine 3G-Regel. Und Werder Bremen wird diese 2G-Regel nur aus finanziellen Gründen einführen, damit sie so schnell wie möglich das Stadion vollkriegen, wie du schon sagst, damit Geld ans Land gezogen wird und so weiter und so fort. Das ist also, die wollen mit aller Macht, dass das Geld in die Kasse kommt. Deshalb machen sie das.
Ja, denke ich auch. Das ist so. Es gibt ja, glaube ich, ich weiß aber nicht alle Vereine, ich glaube 4 Vereine, Bundesliga, Köln, Wolfsburg zum Beispiel, die auch das haben. Ich bin da bei dir, vor allen Dingen, wenn ihr euch dann weiter damit nochmal beschäftigt, ist es auch so, dass Teile der Mannschaft und der Staff drumherum auch teilweise jetzt nicht geimpft ist. Also ne, klar, die werden vielleicht ein bisschen mehr getestet als jetzt sozusagen der Otto-Normalverbraucher. Und dazu gibt es dann auch die ganzen Angestellten mit den ganzen Subunternehmen im Stadion von 1.300. Genau. Wo du auch, also ich denke mal, bei beiden ist noch das Thema Arbeitsrecht. Ne? Du darfst ja da keinen zwingen, da die Informationen herauszugeben. Und das heißt, da touren sowieso Ungenesen und Ungeimpfte rum im Stadion, ob jetzt quasi an der Bratwurstbude oder selber auf dem Spielfeld. Also von daher ist alles ein bisschen eine komische Sache. Man sieht, wie das so ist. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein reines Finanzthema. Und klar, würden uns vielleicht dann, weiß ich nicht, 1 bis 1,5 Millionen würde ich jetzt mal einschätzen, wie man vielleicht dann mehr bekommt. Man muss ja auch sagen, Auswärtsfans kommen ja dann vielleicht trotzdem nicht so viele. Klar, aber Geld ist ja schon sehr interessant für uns. Da sind wir jetzt ja nicht auf Rosen gebettet. Von daher werden wir das machen. Und der Bremer Senat hat das halt ab Oktober quasi auch dann gestattet. Wir gehen aber davon aus, dass erst gegen St. Pauli halt das Stadion dann richtig voll ist und gegen Heidenheim die Kapazität irgendwie nur leicht erhöht wird. Dann Thema Geld. Wir sind jetzt hier, ich mache mal einen kleinen Monolog. Thema Geld, natürlich Diskussion, kaufen wir noch einen Sechser. Es gibt ja Möglichkeiten, kann man sich ja selber auch anschauen, transfermarkt.de sozusagen, vereinslose Sechser. Aber Clemens Fritz hat das auch nochmal gesagt bei der Pressekonferenz. Nein, werden sie nicht tun. Die hätten sich mal Gedanken gemacht, aber sehen auch nicht den Mehrwert. Vor allen Dingen, weil die Spieler dann halt auch längere Zeit keine Spielpraxis hatten, was ich ja persönlich sehr lustig finde, weil wir haben ja Mitchell Weiser verpflichtet, der nicht, also im O-Ton auch irgendwie immer gesagt wurde, er hat 1,5 Jahre nicht gespielt. So viel zum Thema Spielpraxis.
Also Clemens Fritz hat. Entschuldigung, der Clemens Fritz hat nur Schiss, dass derjenige sich auch in der Mauer stellt und das Freistoßtor wird aberkannt. Deshalb hat er keinen Bock einzuholen, der 1,5 Jahre nicht gespielt hat. Also Entschuldigung, die Argumentation verstehe ich wieder null. Ne? Patrick, du hast es gerade gesagt, also Mitchell Weiser hat genauso wenig gespielt. Ne? Also die Argumentation geht für mich jetzt in meinen Augen wieder gar nicht. Weil dann ist das halt so, dann kommt er in Training, dann braucht er 2, 3 Wochen, vielleicht braucht er auch 4 Wochen, ja, und dann ist der Sechser halt da. Also, aber die wehren sich ja mit Händen und Füßen, wie im letzten Podcast, einen Sechser zu holen. Also, da bin ich nicht bei dem Verein, nochmal. Mitchell Weiser ist das allerbeste Beispiel dafür. Und diejenigen, die sie holen, das ist ja nicht so, dass sie ein komplettes Aufbautraining mit dem machen müssen. Die werden sich auch privat einen Personal-Trainer haben. Die werden weiter Konditionen gebolzt haben und so weiter und so fort. Das Einzige, wir müssen halt das Mannschaftsgefüge kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen und den Spielablauf der Mannschaft kennenlernen. Mehr ist das so nicht. Und vom gleichen Problem steht der Mitchell Weiser jetzt auch. Für mich wieder, muss ich dir ganz ehrlich sagen, von Clemens Fritz eine scheinheilige Ausrede.
Ja, vor allen Dingen müsste man sich dann schon überlegen, ich meine, das gleiche Problem hast du ja wahrscheinlich auch in der Winterpause. Da wirst du jetzt ja auch kein Vollblut-Sechser haben, der 17 Spiele durchgespielt hat. Und dann ist auch die Frage, wie hilft er dir denn weiter, wenn du halt dann auch erstmal den ganzen Januar brauchst, um den zu integrieren? Also genau. Bin ich auch bei dir. Wenn du jetzt einen holst, könntest du sagen, okay, der hilft uns jetzt akut nicht weiter. Das ist auch sicherlich richtig. Genau. Der ist dann vielleicht erst im November fit.
Genau.
Gut, aber ist dann die Frage, wie lange der groß ausfällt, da reden wir über 6 bis 8 Wochen. Das ist halt auch irgendwie November, wenn es eine Kniethematik ist, wird der jetzt, sagen wir mal, auch schon wieder 2, 3 Spiele brauchen, bis der dann wieder vielleicht rankommt. Also bin ich da eher bei Dezember. Und wäre auf jeden Fall eine Option, wollen sie nicht ziehen. Ist ja auch okay, kann man ja auf die Jugend setzen. Aber das mit der Spielpraxis ist halt sehr interessant. Genau.
Dann aber bitte mit einer anderen Argumentation. Bin ich hundertprozentig bei, bin ich hinter, aber bitte eine andere Argumentation.
So, und dann machen wir natürlich auch nochmal ein schönes Thema auf, worüber wir beide uns auch freuen. Bei der Pressekonferenz kam auch so ein bisschen noch raus, dass vielleicht nochmal eine kleine Diskussion im Tor aufkommen könnte, weil es halt da keine Garantie gab, was den Zeti angeht und man nochmal mit den Jungs sprechen würde und dann schaut, was kommt. Klingt so ein bisschen danach, dass man wirklich nochmal den Torwart wechselt. Ich habe mir nochmal die beiden Tore angeguckt gegen den HSV. Beim ersten Tor zögert er, macht so ein, zwei Schritte nach vorne, geht dann wieder ein bisschen zurück, kriegt er eher so eine Bogenlampe. Wir hatten da schon ein bisschen drüber gesprochen, ich sehe da jetzt persönlich keine große Schuld an dem Tor. Beim zweiten Gegentor ist es ja so, der Ball kommt halt rüber und der köpft ihn gegen die Laufrichtung, okay, aber relativ zentral auf den Mann. Da kannst du natürlich drüber diskutieren und hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass vielleicht jemand, der ein bisschen größer ist oder einen anderen Reflex hat in dem Moment, den halt auch mal hält, den Ball, weil der halt relativ nah am Körper war, sagen wir es mal so. Aber aus der ganzen Tendenz, das jetzt zu schalen, dass der Pavlenka dann ins Tor muss, halte ich halt für eine komische Situation, weil es sind jetzt ja keine Torwartfehler aus meiner Sicht. Ich könnte es ja auch genauso gut sagen, wäre der Pavlenka gut rausgelaufen bei dieser 3:0-Chance nach, ich weiß nicht, in der 50. Minute oder so gegen den HSV. Also für mich würde das jetzt wenig bringen, weil wir haben in der Abwehr eh Probleme. Topak haben wir ja gesagt, fällt aus. So, dann haben wir Wechselspiel Mai, Friedel. So. Weiser kann auch keine 90 Minuten durchspielen. Jung, der ist der Einzige, der jetzt so ein bisschen eine Konstante ist, von mir aus noch Velkovic. Wenn ihr jetzt den Torwart auch nochmal wechselt, ist ja gerade das Thema, was halt relativ wichtig ist für alle, die oben mitspielen wollen, halt eine Abwehr, die im Idealform, also sagen wir mal, 70% der Spiele macht. Das Wichtigste. Und also ich sehe jetzt noch nicht den Grund, aber lassen wir uns mal überraschen.
Ich sehe absolut keinen Handlungsbedarf, das habe ich schon vor 2-3 Wochen gesagt. Die Baustelle, die er sich da jetzt aufmachen würde, ist viel zu groß, meiner Meinung nach. Es besteht für mich kein Grund, den Torwart jetzt zu wechseln. Hätte er jetzt gegen HSV 6-0 verloren und er macht 5 Fehler, dann reden wir über ein ganz anderes Thema. Aber wie du es schon gerade mitgeteilt hast, also ich weiß auch nicht, ob Pavlenka beide Tore gehalten hätte, glaube ich noch niemals, weil er ja auch immer verdient, der kleben bleibt. Okay, er ist größer mit seiner Pranke, hast vielleicht recht, dass er an den zweiten vielleicht ankommt. Aber hypothetisch darüber zu reden, man weiß es nicht, ob er die gehalten hat. Und für mich ist das eine Baustelle, die nicht aufgemacht werden muss, schon alleine. Du hast das Argument gerade gebracht, Toprak fällt jetzt wieder länger aus, da musst du wieder einen anderen für reinpacken und so weiter. Also Zeti muss im Tor bleiben, meiner Meinung nach.
Ja, also könnt ihr auch gerne reinschreiben, weil also ich sehe es halt komisch, weil aufgrund des Spiels HSV würde ich jetzt diese Frage nicht stellen, weil wenn, müsste ich mich ja dann vorher falsch entschieden haben, weil ich sage, okay, der bringt die Qualität nicht mit. Also,
nein. Wie wir gesagt haben, der Torwart, der jetzt im Tor steht, das haben wir vor 2 Wochen gesagt, der muss bis zum 17. Spieltag jetzt durchspielen. Nochmal, außer er macht alle 3 Spiele einen Riesenbock, dann natürlich nicht. Aber wenn es doch normal läuft, dann muss der Zeti jetzt bis zur Winterpause durchspielen und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Du kannst doch nicht dieses Hin und Her machen, finde ich nicht. Aber ist meine persönliche Meinung.
Ja, genau. Also man sieht, trotz keinem Transfermarkt bleibt es bei Werder auch so mit manchen Themen spannend. Gehen wir jetzt direkt mal rüber, endlich zu dem Gegner, Dynamo Dresden, zu deinem Spickzettel.
Das ist nett von dir, möchte ich auch, ich schaue schon mit den Hufen, möchte ich natürlich auch die Informationen über Dynamo Dresden weitergeben, aber ein Name ist gerade noch gefallen, Sepp, da sollten wir vor Dynamo Dresden nochmal ganz kurz drüber reden, Milos Veljkovic. Wurde im Mannschaftsrat aufgenommen, ne, und ist jetzt auch Kapitän höchstwahrscheinlich am Samstag, weil die anderen alle ausfallen, wie ein Toprak, wie ein Maxi Eggestein, der nicht mehr da ist, wie ein Christian Groß, der ja den Bärendienst getan hat, aber er ist ja auch verletzt. Also für mich eine Personalie, wie soll ich das ausdrücken? Er ist immer der schwimmt so mit an, Veljkovic. Kommt bei den Fans nicht so gut an, ist ein solider Abwehrspieler, sage ich jetzt mal so. Aber richtiges Standing bei den Fans hat der Kollege, glaube ich, gar nicht. Aber jetzt ist er Kapitän. Und die Mannschaft hat ihn im Mannschaftsrat gewählt, also muss er ein Standing in der Mannschaft haben. Und er ist für mich auch ein grundsolider Abwehrspieler, über den aber immer sehr, sehr wenig geredet wird. Also ich finde auch Abstiegssaison, letzte Saison, er hat immer für seine Möglichkeiten meiner Meinung nach gut gespielt. Ich wüsste jetzt kein Ding, wo er einen riesengroßen Fehler gemacht hat oder so. Und ich finde die Wahl gar nicht schlecht. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ich glaube, die ist ja auch schon ein bisschen automatisch gefallen, weil er auch die Kapitänsbinde bekommen hat. Genau. Da hat man sich manchmal auch leicht gemacht, aber du hast ja gerade gesagt, da wurde auch dann da reingewählt. klar, auch schon lange dabei im Verein, muss man ja auch sagen. Ich bin da bei dir, das ist so ein Spieler relativ unauffällig, aber ich finde halt, der macht auch wenig herausragende Spiele. Ja, das ist halt auch irgendwie, sagen wir mal, solider Durchschnitt, hätte ich manchmal gesagt. Oder der ist halt ein bisschen von, ja, farblos, das kann natürlich auch sein, so wie du es gesagt hast, dass es jetzt nicht so ankommt. Aber natürlich ist er auch ein Nationalspieler, von daher finde ich die Wahl auf jeden Fall gut. Sehe ich
Ja.
jetzt auch nicht, wen man da großartig reinwählen soll. Man hat es auch schon gemerkt, ein bisschen von der Altersstruktur. Bittencourt ist ja noch drin, groß. Das
Genau.
sind ja auch alles ein bisschen Füllkrug, auch ein bisschen ältere Spieler. Und das ist halt auch meistens so, dass du in diesem Gefüge etwas älter hast. Du holst jetzt meistens keinen 19-Jährigen oder 20-Jährigen da rein. Das ist halt so. Also, wer selber Fußball gespielt hat, weiß es ja auch. Gibt es da zwar nicht unbedingt Mannschaftsrat, aber Kapitän ist nicht unbedingt der 20- oder 19-Jährige aus der A-Jugend. Das ist halt ein bisschen komisch.
Okay. Aber jetzt zu meinem weltberühmten Spickzettel hier. Zu Dynamo Dresden, unseren Gegner, am Sonntag um 13:30 Uhr. Also ich fange mal an mit dem Trainer. Trainer ist Alexander Schmidt. Hat viele U-Mannschaften trainiert am Anfang seiner Trainerkarriere bei 1860 München, bei Unterhaching und bei AKA Salzburg. Letzte Station als Trainer war er in Türkgücü München. Dann ganz interessant, im April, am 26.04.2021, also die letzten 8 Spiele der Saison, ist er zu Dynamo Dresden gewechselt und hat in den letzten 6 Spielen 16 von 18 Punkten geholt, was ja eine sehr, sehr gute Bilanz ist, sonst wären sie nicht aufgestiegen. Aber jetzt setze ich noch einen drauf. Ich habe es gerade extra nochmal durchgelesen. In den letzten 6 Spielen bekommt Dynamo Dresden kein einziges Gegentor, ne? Und damit war der Aufstieg natürlich geregelt. Also Hut ab, sage ich jetzt mal, vor dieser Serie. Wie gesagt, im April gekommen und dann kein Gegentor in den letzten 6 Spielen, sage ich, ganz großen Respekt. Also Hut ab. Dann vor dieser Saison als Aufsteiger dann 13 Zugänge, 11 Abgänge, also hält sich fast die Waage. Du hast es gerade schon angesprochen, ich gucke mir immer interessante Spieler von Dynamo Dresden, hast du ja gerade schon vorweggenommen. Auf jeden Fall ist das der Sebastian May, der Bruder von unserem Lasse May, 7 Jahre älter und auch Kapitän und auch Dynamo Dresden Fan durch und durch groß geworden. Du hast gesagt, Vater war im Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Also die Familie May schon ganz, ganz eng mit Dynamo Dresden verbunden. Und ich wäre nicht verwundert, wenn unser Lasse May morgen ein Tor macht. Das ist ja gerade schon angesprochen. Ne? Ich hoffe nicht, dass er danach noch jubelt, wenn er das Eigentor macht, definitiv. Also die sind schon richtig Dynamo Dresden. Die haben schon einen Stempel auf die Stirn auf jeden Fall. Durch und durch Dynamo. Und sehr, sehr interessant mit der Brüdergeschichte. Wie gesagt, 7 Jahre älter und sogar Kapitän bei Dynamo Dresden. Erfolge von Dynamo Dresden nur natürlich zu Ostzeiten, sage ich jetzt mal so, zu DDR-Zeiten, sind 8-mal Meister geworden und 7-mal Pokalsieger. Seitdem sie mit Westdeutschland mitspielen, sage ich jetzt mal so, haben sie keinen Titel mehr geholt. Aktuelle Situation von Dynamo Dresden, Tabellenzehnter mit 10 Punkte, 3 Sieger, ein Unentschieden, 3 Niederlagen. Die 3 Niederlagen waren die letzten 3 Spiele, komme ich aber gleich noch zu, gegen wen und so weiter. Dann haben wir insgesamt 11 Spiele gegen Dynamo Dresden gehabt, 18:9 Tore, 6 gewonnen, 2 unentschieden, 3 verloren. Und jetzt bin ich wieder bei dir, Sepp, dann nehme ich dich immer gerne mit ins Boot. Wann meinst du denn, wann das letzte Pflichtspiel gegen Dynamo Dresden war? Also ein Erst-Bundesligaspiel natürlich, ne?
96.
Boah, sehr stark. Ein Jahr daneben. 95.
Ah.
18.02.95, ein Heimsieg vom Werder 1-0. Torschütze Andi Herzog.
Ach,
Auf jeden Fall. Sehr, sehr
der
stark.
Elfmeter oder Freistoß.
Ja, nee, ich glaube, das steht in den Statistiken immer dahinter, wenn es ein Elfmeter Freistoß kann natürlich sein. Aber ich meine, bei Statistiken steht Elfmeter immer dahinter und da stand kein E dahinter für Elfmeter oder so. Definitiv nicht. So, dann meine Lieblingskategorie, die jetzt wieder stimmt. Letzte 5 Spiele. Werder 7 Punkte, 7:6 Tore. Und Dynamo Dresden 6 Punkte und 6:7 Tore. Und die letzten 3 Spiele alle verloren gegen Paderborn, Heidenheim und Darmstadt. Also die haben jetzt 3 Spiele Sieglosserie und die sind bestimmt verdammt heiß, mal wieder vor eigenem Publikum am Sonntag gegen Werder alles zu geben. Und ja, die werden richtig reinhausen. Die werden beißen, die werden in den Rasen umgraben da in Dresden, die werden in die Zweikämpfe gehen. Da wird richtig Stimmung sein, die Fans gehen mit. Also es wird ein ganz, ganz schweres Spiel, ganz hartes Pflaster für Werder Bremen am Sonntag.
Genau, also denke ich auch. Ich gucke nochmal drauf, wo sie auch ganz gut waren. Die haben auch 1-1 in Hamburg gespielt. Hatten zum Beispiel, die haben zwar gegen Paderborn verloren am 5. Spieltag, haben aber im Pokal gegen Paderborn auch gewonnen. Also man sieht ja auch, Paderborn ist ja auch relativ weit oben.
Ja. Ja, und du
So,
sprichst die
und
nächsten
auch
Mal.
knappe Spiele die letzten 2 Jahre. Und ich denke auch, die hatten jetzt 2 Auswärtsspiele. Und wie du sagst, ich denke auch gerade die Heimstärke mit der Kulisse wurde ja auch vom Trainer nochmal Markus Anfang auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, ja, da ist auf jeden Fall, da brennt die Hütte. Ob da jetzt 10, 20 oder 30.000 da sind, da wird es schon zur Sache gehen.
Und du sagtest gerade, wir haben über Jan Regensburg gesprochen, wir haben über Heidenheim gesprochen, jetzt sprechen wir gerade über Paderborn, wir sprechen noch über Pauli, wenn die alle ihre Spiele gewinnen. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese Woche 3 Punkte zu holen, weil sonst wird der Unterschied zur Spitze wirklich die Relation zu groß. Paderborn kann noch punkten, wie gesagt, St. Pauli kann noch punkten, Regensburg hat gepunktet, Heidenheim hat gepunktet, der HSV kann noch punkten. Also du bist schon, ne, du musst was liefern. Also du musst als Werder Bremen jetzt liefern, sonst können wir uns definitiv erstmal nur über einen Mittelfeldplatz unterhalten und nicht mehr. Du musst Sonntag...
Ja, wir haben ja gesagt, mindestens 4 Punkte aus den beiden Spielen, genau. Dresden und Heidenheim. Also ja, wie du schon sagst, es muss was passieren. Es muss natürlich auch eine Reaktion kommen, sagt man ja immer so nach der Niederlage. Und ja. Und
was der eine User noch gesagt hat mit 28 Punkten nach der Hinserie, da wollte ich nochmal gerade kurz drauf gehen, das sind von 51 möglichen Punkten, wären das in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal nur 28. Ne? Das heißt, von 17 möglichen Punkten, teil die 28 durch 17, holst du gerade 1, noch was, das reicht nicht. Ich glaube auch nicht, dass 56 Punkte für Platz 3 reichen. Bei dieser starken zweiten Liga, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der User da richtig liegt. 28 Punkte nach der Hinserie, dann musst du eine ganz, ganz starke Rückserie spielen, damit du aufsteigst. Ist meine persönliche Meinung. Du brauchst mindestens nach der Hinserie eine 3 vorne, mindestens. Aber 30 finde ich schon auch zu knapp. Ich würde schon eher sagen, 35 brauchst du.
Ja, okay, du bist da.
Bei der starken zweiten Liga, Sepp? Bei dieser starken zweiten Liga?
Ja, also ich habe die 56 haben wir quasi noch einfach da reingeschrieben in der Hochrechnung. Wir hatten ja, glaube ich, erstmal nur bis zur Winterpause das gesagt. Aber ich habe auch gerade nochmal reingeguckt mit 56. Also bei der Hochrechnung wäre es schon sehr knapp. Da hättest du in den letzten paar Jahren meistens nicht mal den Platz 3 gemacht. Also brauchst du schon 60.
Ja, ja.
Da gebe ich dir recht. Da müssen wir schon auf 30 vielleicht ein bisschen mehr kommen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir es in der Hinserie schaffen. Wir sind da einfach zu unkonstant.
Nein, da bin ich bei dir. Ja.
Und aber von daher, vielleicht sind deswegen die 28 gar nicht so schlecht.
Also, aber dann schreibe ich auch schon zu, dann ist aber auch die Aufstiegswahrscheinlichkeit nach der Rechnung von Markus Kuppin unter 30%. Oder du spielst, wie gesagt, eine überragende Rückrunde, wo du
fast kein Spiel gewinnst. Ja, klar, du musst halt schon einen ordentlichen Brett machen, weiß ich nicht, 13 Spiele gewinnen oder so, ne?
39 ja, Punkte. Genau, mit 28 Punkten nach Hinserie, sag ich, bist du nicht auf Platz 3, 4, 5 oder so. Mit 28 Punkten, da bist du definitiv 8. oder 9.
Ja, das
kann relativ
ja,
so. Werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen.
Diskussion, aber es ist ja, glaube ich, allen klar, wir müssen dringend Punkte holen. Das gilt ja für jedes Spiel, ob Dresden oder auch die anderen Spiele, die noch folgen. Und da ist sicherlich auch eine Chance jetzt da, weil Dresden halt auch 3 Spiele verloren hat. Das heißt, die strotzen zwar auch nicht jetzt vor Siegeswille gerade für den Moment. Klar wollen sie einiges umbiegen im Heimspiel, das ist immer so, aber wir wollten ja auch viel im Derby und haben nichts geliefert. Und jetzt muss man einfach mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht gehen wir mal hin.
Entschuldigung, lass Dresden ruckzuck 1-0 in die Führung gehen, dann hast du das Publikum hinterher, dann sind die 3 letzten Spiele, die sie verloren haben, sind alle vergessen, weil das Publikum trägt die dann. Lass die jetzt mal ganz schwarz geredet, lass die nach 10 Minuten 1-0 in Führung gehen. Was meinst du, was in Dresden los ist?
Ja, klar. Aber dann gehen wir mal Richtung Aufstellung. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, ganz klar Zetterer, logischerweise. Ja. Davor Veljkovic und jetzt muss er, Veljkovic und Mai wird er ja spielen lassen. Links Jung, rechts ja, Mitchell Weiser, wird er genauso weitergehen. 6 Niklas Schmidt. Niklas Schmidt ist bei Butterbeidefische, nur als Tipp für die User. Der hat 11 Minuten Butterbeidefische aufgenommen, ganz interessant. Also Niklas Schmidt dann im Mittelfeld mit Rapp. Und mit, ja, wer spielt den dritten im Mittelfeld? Rapp und...
Ja, wer spielt in die Sechserposition?
Rapp, der macht von 8 auf 6. Der macht dann okay. Rapp auf 6er. Ist ein Ex-Spieler in Darmstadt, den wird er nicht aussortieren. Ich habe gelesen, in Darmstadt hat er auch die 6 gespielt. Bin mir relativ sicher, dass Rapp die 6 spielt.
Okay, aber ich hatte das ja nochmal letztes Mal erwähnt. Da hat er oft in der Doppel-6 gespielt, der Rapp.
Ja. Aber so. Sagen wir jetzt mal lieber den dritten Mittelfeldmann, wenn... Den vergesse ich denn die ganze Zeit.
Rapp, ja, wen würdest du noch reinbringen?
Ja, Leo Bittencourt, aber der ist leider noch verletzt. Das wäre natürlich der Top-Mann für diese Position jetzt da.
Was wird sein Bomb spielen lassen noch?
Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht so ein Fighter in Dresden. Ne? Ich glaube, ja, mit Bomb. Ja, und vorne definitiv Romano Schmidt. Dingschi ist wieder fit, ne? Ist richtig? Dingschi ist wieder fit, meine ich. Und natürlich den überragenden Niklas Füllkrug. Dem würde ich natürlich die Chance geben in Dresden. Nein, Scherz beiseite, natürlich nicht. Natürlich Marvin Ducksch.
Ich glaube, ich würde mit Ilja Grüf spielen.
Okay. Ja, auf 6.
Ja, auf der 6, damit ich den Rapp nicht auf die 6 ziehen kann, damit der weiterhin als Achter fungieren kann. Mhm. Muss man mal gucken. Gerne auch mal eure Meinung, wie es aussieht. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Uns fehlen halt ein bisschen doch die Personalthemen, weil wir haben ja doch einige, die ausfallen. Groß, Toprak, Bittencourt ist noch nicht da. Füllkrug ist außer Form.
Agu
kann immer noch nicht spielen. Ne? Der wäre vielleicht auch nochmal so jemand, der da was machen könnte. Da Roger Assaleh wird immer noch nicht spielen, glaube ich. Der ist auch noch hinten dran. Ja, da bleibt ja nicht so viel. Ne?
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, du hast ja schon ein bisschen die Probleme, dass du auch den Weiser nicht durchspielen kannst. Da muss ja auch schon wieder vielleicht ein Bomb nach 60 Minuten kommen und so. Ja, also der Kader ist jetzt doch dann, wenn ein paar Verletzte sind, doch nicht gerade so gut gefüllt auf allen Positionen. Gerade was die Außenbahn angeht.
Außerdem hat M. Bomb sich für Deutschland entschieden. Er spielt weiter für Deutschland, also hat er jetzt am Samstag die Chance verdient, dann im Mittelfeld, meiner Meinung nach, wie gesagt, im Mittelfeld da was zu zeigen. So, jetzt müssen wir also langsam mal zu unseren Tipps kommen, Sepp. Und da gebe ich dir den Vortritt.
Also ich sehe es echt kritisch in Dresden, aber ich tippe mal 2-1 für uns.
Also ich sehe es noch kritischer als du, aber das ist ja immer bei uns beiden so, wenn man das angeht. Deshalb, ja, ich 2-2, sage ich. Ist zu wenig, ganz klar, liebe User, ist definitiv zu wenig, aber ich gehe von einem 2-2. Wir werden nicht verlieren, wir werden aber auch nicht gewinnen und deshalb sage ich 2-2.
Ja, dann würde ich sagen, noch ist ja Wochenende. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, Kaffee trinken, wir beide, weil es früh morgens aufgenommen wurde. Ja, von daher wünschen wir euch alle viel Spaß morgen am Sonntag. Ihr könnt ja noch neben Werder, wenn es noch nicht gemacht hat, auch noch zur Bundestagswahl gehen. Da kann man auch noch ein paar Sachen ankreuzen, wer will. Von daher wird es, glaube ich, ein interessanter Sonntag, nicht nur aus Werder-Sicht, sondern auch aus anderen Sichten. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle am Montag, wo wir da wieder stehen und warten einfach mal ab, was sich dann dazu ergibt. Schreibt gerne eure Tipps rein, eure Aufstellungswünsche, auch gerade was das Thema Torhüter angeht oder wenn ihr noch alles kaufen wollt. Werder Bremen schwimmt ja demnächst im Geld. Wenn jetzt hier 2G und volle Stadien sind, dann können wir nochmal für 1 bis 2 Millionen jemanden kaufen. In dem Sinne, macht euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.
Ja, und mir auch nochmal wie immer die letzten Worte. Schönes Wochenende. Ganz fest die Daumen drücken für Sonntag in Dresden, 13.30 Uhr. Und dann natürlich lebenslang grün-weiß, aber vielleicht lasst ihr das Grün am Sonntag auf dem Wahlzettel weg. In diesem Sinne, schönes Wochenende, lebenslang grün-weiß.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.